Erster FC Köln Insight. Das bewegt die Fans. Das bewegt den ersten FC Köln. Der Podcast mit FC-Präsident Werner Wolf.
Weil ich als Präsident, weil wir als Vorstand von seinen Qualitäten als Geschäftsführer absolut überzeugt sind.
Mit Vizepräsident Ecki Sauren.
Und dafür war unser Kader dann qualitativ nicht gut genug aufgestellt, insbesondere unter Berücksichtigung von diversen Verletzungen, die wir hatten.
Und Sportchef Christian Keller.
Wir hätten nicht absteigen dürfen, auch nicht absteigen müssen. Dieser Abstieg wäre verhinderbar gewesen. Das ist total unstrittig.
Es hat letzte Woche eine wichtige Entscheidung gegeben. Der FC hat den Vertrag von Trainer Timo Schulz nicht verlängert. Auch seine Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna scheiden aus. Keine einfache Situation für Christian Keller, der nun damit den ersten Coach gehen lassen muss, den er zum FC geholt hat. Wir wollen euch heute gerne an vielen Details teilhaben lassen, die zu den sportlichen Entscheidungen geführt haben. Zudem blicken wir schon in die Zukunft. Wie und unter welchen Voraussetzungen kann der FC wieder aufsteigen? Cremon FC. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode FC Insight, der Sonderpodcast. Und wir haben ja in der ersten Folge schon relativ viel besprochen zum Thema Transfersperre beim ersten FC Köln. Einige Themen noch drumherum. Wenn ihr die verpasst habt, dann einfach mal gerne reinklicken, überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute kümmern wir uns um die sportliche Situation des ersten FC Köln. Und da bin ich sehr, sehr happy, dass wir nochmal prominent besetzt sind, auch in dieser Folge. Und zwar mit Christian Keller, mit Ecki Sauren und mit Dr. Werner Wolf. Hallo euch dreien erstmal.
Hallo.
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 Christian, wir gehen direkt rein, weil es noch recht frisch ist, immer noch. Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich von einem Trainer trennt, den man zum FC geholt hat, um die Liga zu halten, das dann aber nicht gelungen ist leider? Was geht da in einem vor und wie ist da der Weg?
Also es ist tatsächlich eine Entscheidung, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, Timo zu sagen, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern möchten, weil Timo zum einen einfach ein richtig guter Mensch ist, der super zu den FC-Werten gepasst hat. Zum anderen ist er aber auch wirklich ein guter Trainer, der ein sehr, sehr breites Fundament an Wissen hat und ein Trainer, der aus meiner Sicht auch zum FC gut gepasst hat. Und dann diesem Trainer sagen zu müssen, es geht nicht weiter, das war alles andere als eine einfache Entscheidung. Bisschen leichter hat es mir gemacht, dass Timo die Beweggründe verstehen konnte und gesagt hat, er hätte an meiner Stelle das genauso gesehen. Und insofern war es am Schluss eine einvernehmliche Entscheidung. Es hat es ein bisschen leichter gemacht. Schön war es trotzdem nicht.
Kann mir gut vorstellen. Ist das dann aber auch so was, wo man sich selber dann sagt, ach verdammt, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das funktioniert und jetzt höre ich aber auch die Kritik da draußen, zahlt irgendwie eventuell in der Öffentlichkeit wieder auf mich ein. Sind das so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen oder ist es so, dass man sagt, ja okay, so ist am Ende aber auch ein bisschen das Geschäft?
Nee, also das ging mir tatsächlich überhaupt nicht durch den Kopf, weil also wenn so ein Abstieg oder insgesamt ein sportliches Ergebnis ist ja was Komplexes, da zahlen ja so viele Faktoren drauf ein, da ist der Trainer ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Es wäre jetzt ja aber viel zu einfach und zudem auch total falsch, wenn wir sagen würden, es lag am Schluss an Timo, dass wir das nicht geschafft haben. Ganz im Gegenteil, Timo hat hier vom ersten Tag bis zum letzten Tag alles eingebracht, was er einbringen konnte und dafür bin ich ihm auch dankbar. Sicherlich hat er auch seinen Anteil dran, genauso wie viele andere Akteure auch, da es nicht geklappt hat. Aber insofern waren die Gedanken nicht da.
Jetzt ist der Podcast ja auch so ein bisschen dazu da, um hinter die Kulissen zu gucken. Lässt du uns reingucken? Wie läuft so ein Gespräch ab?
Also es war ja tatsächlich weit mehr als nur ein Gespräch. Wir haben uns ja bewusst eine ganze Woche lang Zeit genommen, um die Saison aufzuarbeiten, sie zu analysieren, jeden Stein umzudrehen, uns anzuschauen, jeweils mit den beiden Fragestellungen, was war gut, was war schlecht, beziehungsweise muss besser gemacht werden in der Mannschaftsführung, in der Umsetzung der Spielidee, in der Trainingsgestaltung, in sonstigen Rahmenbedingungen, beispielsweise in der Zusammensetzung des Trainerteams und. Da können jetzt noch viele weitere Punkte mehr sagen. Das haben wir vornehmlich in einer Dreierrunde gemacht. Thomas Kessler, Timo und ich haben dann aber natürlich auch andere Protagonisten einbezogen. Den Vorstand, meine Geschäftsführerkollegen mit ihrer Meinung, das Kompetenzteam Sport, den gemeinsamen Ausschuss, das Scouting auch nochmal mit einer Perspektive auf einzelne Themen drauf. Und insofern waren wir dann da Ende der Woche durch. Also konkret Donnerstag waren wir eigentlich durch, haben uns dann gesagt, wir schauen jetzt nochmal 2 Tage drüber, schlafen nochmal drüber, bedenken alles, weil mit ein bisschen Abstand trifft man bessere Entscheidungen. Und dann haben Timo und ich am Sonntag nochmal ein längeres Gespräch gehabt, wo ich ihm dann meine Quintessenz gesagt habe aus der Saisonanalyse. Er mir seine gesagt hat und dann war es eben genauso, wie ich es gerade dargestellt hatte. Ich habe ein paar Beweggründe genannt, warum es aus meiner Sicht, obwohl ich mit ihm als Trainer zufrieden bin, obwohl ich finde, er ist ein sehr guter Trainer, sagt aber in der Situation kann es jetzt nicht weitergehen. Timo hat die Beweggründe alle 1:1 genauso gesehen und wie gesagt, er hat an meiner Stelle die gleiche Entscheidung getroffen.
Wow, vielleicht einfach auch mal an die Frage, weil du hast das so ein bisschen angerissen auch schon, dass der Vorstand mit ins Boot gekommen ist, unter anderem Werner Ecki. Wann wird man denn jetzt als Vorstand mit in diesen Entscheidungsprozess geholt? Und vielleicht auch anschließend noch die Frage, was wünscht ihr euch jetzt?
Also wir hatten tonungsgemäß am Mittwoch eine Vorstandsgeschäftsführersitzung, wo von vornherein klar war, dass wir das Kompetenzteam Sport in Person von Frank Schäfer mit hinzuziehen. Und in diesem Rahmen hat Christian Keller dann auch Timo Schulz die Möglichkeit gegeben, seine Saisonanalyse oder Kernelemente seiner Saisonanalyse uns vorzustellen, sodass wir in dem Prozess da in einem guten Umfang involviert waren. Die Analyse war auch wirklich gut, hat man eine Menge an der Stelle gelernt und die Komplexität, die Christian Keller eben schon angesprochen hatte, konnte man der Saisonanalyse dann auch nochmal entnehmen. Insofern verstehe ich den Grundgedanken von Christian Keller zu sagen, hier gilt Sorgfalt vor Zeit, weil man auch gerade durch eine solche Analyse mit dem Trainer, der ja ganz viel wichtige Einblicke hat, dann dazu nutzen kann, nochmal viele Erkenntnisse zu gewinnen, die uns dann auch in der Folge weiterbringen werden. Und insofern ja, waren wir da einmal sehr nah direkt auch durch Timo Schulz involviert und in den weiteren Gesprächen, beispielsweise dann mit dem gemeinsamen Ausschuss, unseren internen Diskussionen, waren wir natürlich in der Diskussion auch involviert und beteiligt.
Werner, wie siehst du es?
Die Frage war ja, was wir uns wünschen. Und das ist relativ einfach. Ich wünsche mir, dass der Christian uns möglichst schnell, so schnell wie möglich, einen Trainer besorgt, der uns so schnell wie möglich wieder in die erste Liga bringt. Hört sich einfach an, ist im Leben dann meistens komplizierter, aber darum geht's.
Da bin ich sicher, dass das auch gelingen wird. Die Frage ist, wenn man jetzt so ein bisschen in den Rückspiegel schaut, Christian, selbst als erfahrener Sportmanager, Hand aufs Herz, da war ja erstmal relativ viel wir haben es aufgearbeitet, um Transfersperre und Kass und so weiter und so fort. Und dann hast du so mit dann die Trainerentscheidung. Hast du mit so einer Negativ-Fanwucht gerechnet? Gibt es irgendwas, was in Köln anders ist? Und wie gehst du persönlich mit dieser Wucht um?
Also was ich jetzt in der Zeit lernen durfte, seit ich da bin, ist ja wirklich dann zu verstehen und es auch zu fühlen, wie diese Verbindung zwischen FC, Stadt bzw. Region ist. Das ist ja wirklich eine Symbiose. Das eine gehört zum anderen, ist untrennbar miteinander verbunden. Und dann auch zu verstehen, was der FC den Menschen hier bedeutet, das hat man mir davor erzählt, das konnte ich lesen. Aber wenn du dann selber Teil davon bist, dann fühlst du es natürlich erstmal richtig. Und jetzt, wo ich es fühlen kann, und dann kann ich es auch richtig verstehen. Und da muss ich tatsächlich sagen, hat es mich jetzt nicht überrascht, dass jetzt natürlich auch mit dem Abstieg Kritik hagelt. Vollkommen zu Recht, weil wir hätten nicht absteigen dürfen, auch nicht absteigen müssen. Dieser Abstieg wäre verhinderbar gewesen. Das ist total unstrittig. Und dass dann die Menschen enttäuscht sind, so wie sie den FC lieben und dass da natürlich dann auch Frust und vielleicht im anderen Fall auch Wut mit dabei ist, das kann ich total nachvollziehen. Möchte aber auch betonen, was mich wirklich überrascht hat und da möchte ich auch Danke dafür sagen, ist, wie wohlwollend die Stimmung bis zum Zeitpunkt des Abstiegs war, wie wir beispielsweise im Stadion unterstützt worden sind, bei jedem Heimspiel. Und wir haben ja sicherlich nicht immer ordentliche Leistungen abrufen können und uns die Unterstützung in dem Maße durch unsere Leistung auch verdient gehabt. Trotzdem stand das Stadion immer wie eine Wand hinter unserer Mannschaft. Auch wenn ich das tägliche Training mir anschaue, wo ja immer auch viele Trainingskiebitze da sind, wie positiv die waren, wie die immer gesagt haben, ihr schafft das, wir stehen hinter euch. Ja. Und sogar jetzt, also natürlich nimmt man dann immer den Sound aus den sozialen Medien vielleicht als leitgebend war, aber es gibt ja auch das reale Leben noch. Und im realen Leben werde ich von so vielen Menschen angesprochen, die sagen, hey, das ist natürlich total schlecht, was passiert ist, aber wir stehen hinterm FC und wir bringen das jetzt gemeinsam wieder in Ordnung, dass der FC wieder dahin kommt, wo er hingehört. Und das ist halt die erste Bundesliga.
Absolut. Einer der Hauptvorwürfe an dich ist ja, dass du im Sommer doch genug Geld gehabt hättest, um den Kader noch zu verstärken, obwohl man die Transfersperre vor Augen hatte. Hast du aber das Geld nicht ausgegeben. Es ist natürlich sehr populistisch auch wieder und du hast es gerade eben ganz schön gesagt, es gibt so den Unterschied zwischen den sozialen Netzwerken und der Bubble da und dann auch vielleicht den etwas differenzierteren Meinungen und Stimmungen. Wenn du das alles mal zusammenmatschst, was ist die Essenz dann aus diesem Vorwurf?
Ja, also ich habe ganz, ganz oft schon gehört, ich hätte den FC kaputt gespart. Habe da ja oft schon eine Stellungnahme dazu abgegeben. Ich mache es gern nochmal, jetzt auch mit bisschen Abstand zur Saison, wo man dann ja manche Dinge vielleicht auch nochmal klarer sieht. Also zunächst mal gilt ja, sparen heißt, was auf die hohe Kante zu legen. Wir haben beim FC nichts auf die hohe Kante gelegt. Auch nicht mit dem positiven Jahresergebnis, was wir in der Vorsaison erzielt haben. Und auch nicht mit dem, was wir in dieser Saison wieder erzielen werden. Wir brauchen positive Jahresergebnisse, um die hohen Verbindlichkeiten zurückzahlen zu können, die einfach auf dem FC lasten. Ne? Also insofern haben wir nichts kaputt gespart. Wir haben auch kein überschüssiges Geld gehabt. Ich sage aber sicherlich, man hätte in der Nachbetracht vielleicht das Sanierungstempo etwas reduzieren können und dann wären vielleicht noch 2-3 Millionen da gewesen, die man zusätzlich im Sommer hätte in Kader investieren können. Gegenüber steht aber wiederum dann der Sachverhalt, 2-3 Millionen sind natürlich wahnsinnig viel Geld, wenn man es aus dem realen Leben heraus betrachtet, auf dem Fußballmarkt, so absurd wie sich's anhört und das weiß ja jeder, der Transferbewegung verfolgt, sind 2-3 Millionen eben nicht so viel Geld, wenn man sich daran orientiert, dass man überdurchschnittliche Bundesliga-Qualität verpflichten möchte. Vor dem Hintergrund ist es sicherlich nicht so, dass im Sommer da jetzt noch Unmengen an Gestaltungsmöglichkeiten da gewesen wären, um diesen Kader zu verändern. Ne? Richtig ist aber auch, dass wir für die Wintertransferperiode ganz bewusst gesagt hatten, da können und wollen wir was machen. Dann verstehe ich auch, dass der eine oder andere sagt, ja, warum haben sie es dann im Sommer nicht gemacht? Wenn im Winter Geld da ist, muss im Sommer auch Geld da gewesen sein. Und das eben auch, so wie du gesagt hast, nicht ganz richtig in der Differenzierung. Fakt ist, wir haben im Winter die beiden Topverdiener dieses Kaders abgegeben, ne? Und Topverdiener mit weitem Abstand. Und durch diese beiden Abgaben, die auch nicht wirklich mit einer Mitgift verbunden waren, was ja auch oft so ist, wenn du Spieler abgibst, die vielleicht auch wenig gespielt haben, dass sie noch ein bisschen was mitgeben muss. Dadurch waren einfach zusätzliche Mittel frei, die wir dann auf nach unserem Plan 3 Spieler verwendet hätten, die wir eigentlich im Sommer, im Winter hätten dazu holen wollen. Konkret 2 Stürmer und 1 Sechser.
Ist das vielleicht noch?
Ich würde gerne.
Ja, vielleicht ganz.
Entschuldigung, ich würde gerne 2 Sachen ergänzen, wenn ich darf.
Klar.
Also zum einen ist es so, dass wir die Abgänge von Hector und Skiri nicht adäquat ersetzt bekommen haben, insbesondere dann für einen schlechteren Saisonverlauf, weil dann Leistungsträger, die sich hätten weiterentwickeln können, die Lücke hätten schließen können, denen das nicht gelungen ist, sondern unter dem Druck nicht besser geworden sind, sondern eher schwächer geworden sind. Und dafür war unser Kader dann qualitativ nicht gut genug aufgestellt, insbesondere unter Berücksichtigung von diversen Verletzungen, die wir hatten. Das ist Teil der Analyse, das hat Christian Keller auch eingeräumt und zu dem Fehler steht auch an der Stelle. Was mir aber wesentlich ist zu ergänzen, ist, wir hatten ja keine komplette Transferperiode, sondern in dem Zeitraum, wo wir ablösefreie Spieler hätten verpflichten können, und da war die Arbeit komplett gemacht, sind uns 4 ablösefreie Spieler durch die Lappen gegangen. Der Name Hollerbach ist ja an der Stelle öffentlich bekannt. Da war noch ein weiterer Stürmer, 6er, Innenverteidiger an der Stelle dabei. Und dann, wenn man das Sanierungstempo sieht, und Christian Keller hat ausgesprochen, noch 2-3 Millionen Möglichkeiten wären da gewesen, konntest du aber am Ende der Transferperiode mit diesen 2-3 Millionen nicht mehr eine solche Leistungssteigerung herbeifügen, dass du damit die Wahrscheinlichkeit eines Klassenerhaltes signifikant erhöht hattest. Das wissen wir, weil gegen Ende der Transferperiode sich nochmal umgeschaut hat, was auf dem Stürmermarkt verfügbar war. Da gab es nichts für 2-3 Millionen, was uns dann wirklich nochmal nach vorne gebracht hätte.
Vielleicht aber auch dann nochmal, ist die Frage vielleicht zu naiv gestellt, Christian, aber ich will sie trotzdem gerne nochmal stellen. Wir haben es ja verrückterweise dann auch noch mit Menschen zu tun. Also das heißt, du verpflichtest Spieler, gehst davon aus, die werden dem FC weiterhelfen. Und es gibt teilweise vielleicht einfach auch mal eine Formkrise, es gibt Verletzungen, es gibt was auch immer. Es gibt immer auch Punkte, wo da zwei Beine stehen, aber da ist eben kein Roboter drauf, keine Maschine, sondern eben auch Menschen.
Also das ist vollkommen richtig. Es steckt immer ein Mensch dahinter. Und der Fußballer, der macht sich natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken. Und wenn dann eine Saison so beginnt wie unsere, ich finde, wir hatten eine ordentliche Sommervorbereitung, haben dann auch ordentliche erste Saisonleistung gebracht. Ich erinnere an das erste Spiel in Dortmund, wo wir aus meiner Sicht mehr als auf Augenhöhe waren mit dem Gegner. Dann kurz vor Schluss ein sehr, sehr dämliches Gegentor bekommen, obwohl wir bis dahin hätten führen müssen, vielleicht sogar deutlich führen müssen in Bezug auf die Großchancen. Dann, wenn sich sowas wiederholt, dann nimmt ihr das einfach Selbstvertrauen. Und wenn dann Verletzungen dazukommen und vielleicht auch mal Herausforderungen im privaten Umfeld und Krankheiten, und dann führt das zu Formkrisen. Und bei uns muss man einfach sagen, und das ist so, da mache ich aber keinem Spieler einen Vorwurf, es haben zu viele Spieler, die wir als Leistungsträger angedacht hätten und die das auch schon bestätigt hatten in der Vergangenheit, leider in dieser Saison eine oder mehrere Formkrisen gehabt und konnten aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf dem Niveau performen. Trotzdem sind das alles Jungs, die haben den FC wirklich lieb gewonnen und die haben auch bis zum letzten Moment versucht, dass wir in der Liga bleiben. Auch wenn das vielleicht gerade im Heidenheim-Spiel nicht so ausgesehen hat, aber auch da war es ja, glaube ich, offensichtlich für jemand, der ein bisschen genauer hinschaut, dass der Kopf die Beine schwer gemacht hat. Und das haben wir das ganze Jahr nicht hingekriegt, dass wir so eine ganz stabile mentale Situation im Kader haben, die dann auch eine gewisse Druckresistenz mit sich bringt.
Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen in der, wenn es für euch okay ist, ein bisschen auch in die kommunikative Wunde den Finger reinlegen. Und zwar gibt's ja dann irgendwie noch mal so diesen Vorwurf auch immer wieder, Thema Ausstiegsklauseln. Da sagt der Keller einmal, mal sind's drei, mal sind's sieben. Was ist denn jetzt nun richtig? Das auf der einen Seite Thema Ausstiegsklauseln. Was ist da jetzt wirklich? Also da gab's ja wilde Schreibereien auch in den sozialen Netzwerken auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite dieses Riesenthema Justin Deal, was unter normalen Voraussetzungen wahrscheinlich bei jedem anderen Bundesliga-Club eins gewesen wäre, aber wahrscheinlich nicht diesen Raum eingenommen hat. Also vielleicht da einfach auch nochmal die Frage, Wie viel hält sich das und wie kommt so eine Wucht da rein und was ist die Wahrheit dahinter?
Also sind ja tatsächlich zwei Themen, die du ansprichst. Ja. Das eine, das mit den Ausstiegsklauseln, das andere, nehme ich mal die Überschrift Talenteflucht, ja. Die ja medial herbeigeschrieben wurde. Fangen wir mit ersterem an, mit den Ausstiegsklauseln. Also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, was ich zu welchem Zeitpunkt, wann, wem, wie sage. Und ich weiß, dass dieses Thema, was passiert mit dem Kader, wenn wir absteigen sollten, in dem Kontext der Transfersperre auf dem Mitgliederstammtisch Anfang Januar ein großes war. Und da habe ich dazu eine Antwort gegeben. Ich habe ganz konkret dazu gesagt, wir haben im Kader zwei Spieler, die haben keinen Vertrag, der für die zweite Bundesliga gültig ist. Und dann gibt es noch einige weitere Spieler, die haben eine Ausstiegsklausel. Das war die Aussage, die ich getroffen habe, und die steht bis zum heutigen Tage. Was einige an Zahl heißt, habe ich nie gesagt und werde ich auch zum heutigen Stand nicht machen, weil es nichts beiträgt und auch nichts besser macht. Aber daraus hat sich dann irgendwie so ein Narrativ entwickelt, der sagt uns ja nicht die Wahrheit. Das, was ich damals gesagt habe, war die Wahrheit, aber ich habe die Anzahl der Ausstiegsklauseln nicht quantifiziert und ich werde es auch nach wie vor nicht machen, weil das doch selbst erklärend ist, dass es für uns nachteilig ist, auch in Gesprächen mit Spielern. Ne? Dann zum Thema 2, Talenteflucht. Es ist kein Geheimnis, dass wir von Justin Deal, um mit ihm mal anzufangen, eine sehr, sehr hohe Meinung haben, dass wir glauben, dass der Justin ein guter Bundesliga-Spieler werden kann. Nicht umsonst haben wir uns über einen Zeitraum von anderthalb Jahren intensivst mit ihm, mit seiner Familie, mit seinen Beratern zusammengesetzt und versucht, ihn an uns zu binden. Mussten am Schluss aber akzeptieren, dass der Justin gesagt hat, er möchte eine neue sportliche Herausforderung. Und das hatte nichts mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun. Wirklich nichts. Da ging es um seine sportliche Karriereplanung, die er anders gesehen hatte. Andere sportliche Karriereplanung gilt auch in einem anderen Fall, der medial gespielt wurde. Matti Wagner, sehr talentierter Spieler aus unserer eigenen U19. Linksverteidiger, und bei Matti war es so, dass er uns mitgeteilt hat, dass er einfach die Konkurrenzsituation auf der Linksverteidigerposition bei uns sehr, sehr hoch sieht. Wir haben mit Max Finkgräfe jetzt gerade erst so eine Art Shootingstar auf diese Position gebracht, haben mit Lea Paccarada da einen ordentlichen Spieler, haben Dominik Heinz, der es noch spielen kann. Also da ist schon Konkurrenz und er wollte im ersten Schritt irgendwo hin, wo aus seiner Sicht weniger Konkurrenz hat, muss man dann auch respektieren. Und alles andere, was da noch an Namen gespielt wurde, sind Spieler, denen wollten wir die Verträge nicht verlängern, weil wir ihnen eben halt nicht die Prognose erste, zweite Bundesliga zugeschrieben haben. Ne? Das ist dann auch etwas, was man dann uns schon zugestehen muss, dass wir, auch wenn wir Spieler jahrelang kennen, dass wir dann auch in der Lage sind, unter Einbezug der Jugendtrainer, unter Einbezug der Scouts, unter Einbezug der NLZ-Leitung, dann eine entsprechend valide Talentprognose zu treffen. Und gleichermaßen, und da freue ich mich wirklich sehr drüber, sind die Spieler, außer die beiden genannten, Diehl und Wagner, mit denen wir unbedingt verlängern wollten, da haben etliche in den vergangenen Wochen ihren Vertrag längerfristig verlängert und das wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo wir darüber auch öffentlich sprechen und die Verlängerung bekannt geben.
Ja, danke für die Anordnung jetzt mal. Ich glaube, das war auch wirklich mal dringend notwendig. Werner, vielleicht mal an dich die Frage, jetzt auch gerade in Bezug auf Christian Keller. Du hast dich sehr früh, sehr schnell, trotz massiver Widerstände in der Öffentlichkeit für Christian Keller ausgesprochen. Warum?
Erstens, weil ich als Präsident, weil wir als Vorstand von seinen Qualitäten als Geschäftsführer absolut überzeugt sind. Zweitens, ihr habt das eben bei den Fußballspielern erwähnt, stimmt natürlich auch für einen Geschäftsführer, es ist ein Mensch. Und diesen Menschen schätze ich sehr, weil er eine hohe Integrität hat, weil er für sehr zuverlässig ist, weil er für Werte steht. Er hat mit unseren Mitgliedern daran gearbeitet, einen Werterat für den ersten FC Köln zu erarbeiten. Und ich kann aus voller Überzeugung sagen, er teilt diese Werte nicht nur, er lebt sie auch. Und das ist eine Sache, die uns als Vorstand immer sehr wichtig war, ist und sein wird. Darüber hinaus ist natürlich die Frage, wie sieht die Situation von denen, die auf uns gucken, aus? Und da kann ich sagen, da gibt es ja eine Menge interessierte Menschen, die von uns was wollen oder von denen wir was wollen, dass ich zu dem Zeitpunkt rausgegangen bin, weil ich gemerkt habe, da macht sich Unsicherheit breit. Und in einer Krisensituation brauchst du Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sowohl bei den Spielern, wie bei den Mitarbeitern, wie auch bei externen Stakeholdern, wie bei Sponsoren und anderen Menschen oder anderen Interessenten, von denen wir abhängig sind. Und zu dem Zeitpunkt fand ich es wichtig, diese Zuverlässigkeit und Sicherheit herzustellen. Und es zeigt sich jetzt in den Gesprächen, die geführt werden, dass es richtig war.
Und das hat natürlich auch für Kritik gesorgt und auch für Unverständnis. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir diese Podcast-Reihe machen, um genau damit auch mal aufzuräumen und auch mal mit den Hintergründen zu kommen. Wie kommen solche Entscheidungen zustande? Und Ecki, vielleicht an dich an der Stelle dann auch wirklich mal die Frage, du bist ja selber Unternehmer. Was stimmt vielleicht an der Kritik, dass dem Vorstand massiv Missmanagement auch unterstellt worden ist? Und was ist totaler Quatsch, wenn man das jetzt einfach mal so über die Episode 1 und 2 hört?
Also ich fange nochmal mit der Christian Keller Entscheidung an, die wir ja in Augen vieler frühzeitig getroffen haben. Und warum macht man das, bevor die Saison nicht vorbei ist? Wir haben nach dem Darmstadt-Spiel mit der Saisonanalyse begonnen, die sehr schnell auf ein intensives, detailliertes Niveau gebracht. Auch das Gespräch Vorstand mit Christian Keller an der Stelle gesucht und wir waren uns da in vielen Dingen relativ schnell einig. Auch die Fehler, die wir gemeinsam analysiert haben, wurden benannt. Und daher haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wer ist für diese Herausforderungen der richtige Manager, und sind klar zur Antwort gekommen, dass die Fähigkeiten von Christian Keller da gebraucht werden und er der richtige Mann dafür ist. Und dann sorgt man natürlich für Ruhe, wie Werner Wolf es ja gerade geschildert hat, sowohl nach außen als auch nach innen, und haben die Möglichkeit gehabt, uns auf den Saisonendspurt zu konzentrieren, aber auch die Gespräche mit den Spielern, die ja schon seit dem Trainingslager im Grunde genommen je nach Intensität geführt wurden, war es enorm wichtig, hier für Kontinuität zu sorgen. Und deshalb gibt es ja auch die ersten Erfolge bezüglich der Kaderzusammenstellung zu vermelden. Und wir haben ja schon einen Spieler, der keinen Zweitliga-Vertrag hatte, der verlängert hat, und einen Spieler, der eine Ausstiegsklausel hatte, der sich für den ersten FC Köln entschieden hat. Zum Thema Missmanagement kann ich sagen, dass das weder von den Strukturen, die wir geschaffen haben, noch wirtschaftlich nicht der Fall ist. Von den Strukturen ist so, dass wir gesagt haben, wir wollen personenunabhängige Strukturen schaffen und wir wollen vor allen Dingen den Nachwuchsbereich mit dem Profibereich verzahnen und hier für sehr gute Kommunikation sorgen und die Analysen zusammenführen. Das ist gelungen, das war vor unserer Vorstandszeit nicht der Fall. Das ist jetzt der Fall. Der Austausch zwischen Nachwuchsleistungszentrum und den Profis funktioniert hervorragend. Das macht sich jetzt auch gerade in der Kaderplanung wieder bemerkbar, wo auch einige Nachwuchsspieler in den Kader durchaus wieder hereinrücken werden. Zum Wirtschaftlichen ist es so, dass wir eine klare Strategie, einen klaren Matchplan an der Stelle erarbeitet haben. Wir da in den meisten Betätigungsfeldern erfolgreich unterwegs sind und dadurch jetzt in einer wirtschaftlichen Lage sind, dass wir handlungs- und investitionsfähig sind, dass wir wirtschaftlich in der Lage sind, in einem Zweitligaszenario, obwohl man da 40 Millionen weniger Umsatz macht, wir auch in vergleichbarer Größenordnung weniger Kosten haben, mit einer schwarzen Null abschließen können und damit nicht in einer erneuten Schuldenspirale sind oder irgendwelche Ergebnisse schon verfrühstücken, die in der Zukunft dann irgendwann eintreten, haben wir nicht notwendig. Wir haben eine saubere Zweitligaplanung und wir haben eine wirtschaftliche Basis geschaffen, in der wir uns einen Kader leisten können, der um den Aufstieg mitspielt, der unser Saisonziel schnellstmöglicher Wiederaufstieg ermöglicht. Das heißt, ja, wir hatten einen Erstligakader im unteren Bucket, da ist ja mal in 6er-Buckets aufgeteilt, also 12 bis 18, aber haben in der zweiten Liga einen Kader im oberen Bucket. Jetzt muss man dabei berücksichtigen, dass wir natürlich den Kader nicht so einsetzen können, den Kaderetat, wie wir das möchten aufgrund der Transfersperre, aber wir haben auch im Jahr danach die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, dass wir hier an unserem Saisonziel schnellstmöglicher Wiederaufstieg ganz realistisch arbeiten können. Und das sind Riesenunterschiede zu vergangenen Abstiegen, Riesenunterschiede zu Abstiegen anderer großer Clubs, die dann in der zweiten Liga ganz große wirtschaftliche Herausforderungen zu tätigen haben. Die haben wir nicht. Also von daher würde ich das wirklich nicht Missmanagement reden, sondern wir haben hier viele Strukturen und auch unsere Strategie so weit umgesetzt, dass wir jetzt da schon auf einer guten Basis sind und wir wissen, dass wir in der Hinsicht dem Club was hinterlassen werden.
Wir gehen in Folge 3 auch nochmal genau auf das ein, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, nämlich einmal Matchplan, Zukunft, Finanzierung, wie hält man den Verein nachhaltig in einem professionellen, richtig, richtig guten Level. Aber ich würde gerne nochmal dahin gehen, weil wir gucken uns ja jetzt gerade nochmal die Vergangenheit an und arbeiten da einiges auf, bevor wir dann auch ins Sportliche wieder zurückgehen, in die Zukunft blicken. Deshalb, Christian, nochmal ganz kurz vielleicht einfach, Ecke hat es gesagt, Transfersperre. Lass uns vielleicht einfach nochmal genau an den einen wunden Punkt gehen, wo viele dann gesagt haben, warum ist der Keller nicht mit diesem riesen Geldkoffer nach Ljubljana gefahren, hat dem Präsidenten das Ding auf den Nachttisch gestellt und dann hätte es diese Transfersperre niemals gegeben. Das ist ja nach wie vor in der Luft. Warum macht man das nicht einfach?
Also es gab ja tatsächlich diesen einen Moment, wo ich den Geldkoffer hätte auf den Tisch stellen können. Das war im August 2022, als die Klage von Olympia Ljubljana der FIFA mitgeteilt wurde und wir uns dann, bevor die FIFA über die Klage entschieden hatte, nochmal mit den Verantwortlichen von Ljubljana getroffen hatten, waren der Präsident von Ljubljana und der Vizepräsident waren hier am Geißbockheim. Wir hatten uns auf dieses Gespräch auch entsprechend vorbereitet Und da haben die diese 2,5 Millionen Euro Forderung in den Raum gestellt auf Basis eines angeblichen Angebots, das sie von Dynamo Zagreb hatten. Es war offensichtlich, dass es dieses Angebot nicht gab, dass das Dokument, was sie vorgelegt hatten, kein reales war oder gerne auch anders ausgedrückt ein gefaktes. Gleichzeitig wussten wir, dass die Verantwortlichen von Ljubljana, die den Club ja gerade erst gekauft hatten, für den gesamten Club 5 Millionen Euro bezahlt hatten und jetzt für einen Nachwuchsspieler mit 16 Jahren die Hälfte an Geld wollten. Wir wussten auch, dass der Spieler angeblich eine Ausstiegsklausel hatte und andere Fakten mehr, sodass ich nicht mit gutem Gewissen da reingehen konnte und sagen konnte, ihr kriegt jetzt 2,5 Millionen von uns, weil die Legitimation dazu habe ich ja auch gar nicht. Ich brauche eine Anspruchsgrundlage als Geschäftsführer, damit ich 2,5 Millionen FC-Vermögen ausgeben darf. Weil es ist ja nicht mein Unternehmen, wo ich sagen kann, ich mache mit dem Geld, was ich möchte. Es ist das Unternehmen oder der Club der 130.000 Mitglieder. Und denen sind wir alle gemeinsam verpflichtet. Ich bin angestellter Geschäftsführer. Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt, da wir erkannt hatten, dass die Anspruchsgrundlage nicht da ist, nicht 2,5 Millionen Euro dafür bezahlen. Und wir wussten, wenn der Schaden eintreten sollte, dann wird er immens sein. Aber so war es in dem Zeitpunkt damals einfach nicht möglich. Und alles, was danach kam, waren sämtliche unserer Bemühungen darauf ausgelegt, dass wir zu einem Vergleich mit Ljubljana kommen. Dieser Vergleich hat leider wurde der nicht realisiert, weil am Schluss, was oft vergessen wird, halt einfach auch die FIFA noch mit dem Boot saß, ab dem Zeitpunkt, wo das FIFA-Urteil dann auch ausgesprochen wurde und wir uns dann auch mit der FIFA hätten einigen müssen und die FIFA hat in finaler Konsequenz gesagt, es wird keinen Vergleich geben mit uns, wir werden bei unserer Position bleiben. Also ist alles am Schluss viel, viel komplexer und wir hatten dazu ja auch eine eigene Folge, wo wir gesprochen haben, als man vielleicht aus der Draufsicht zunächst meint. Ich kann nur sagen, dass alle FC-Verantwortlichen alles probiert haben, um diese Transfersperre abzuwenden, aber es lag am Schluss einfach nicht in unserer Hand.
Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass wir darüber nochmal sprechen und so in dieser ganzen Ausführlichkeit, um das einfach auch nochmal klar zu machen. Ich glaube, das ist so einer der zentralen Kritikpunkte der letzten Monate sogar. Und vielleicht da auch nochmal, weil viele sich auch, glaube ich, nicht so richtig darüber bewusst sind. Und das kann eben Online-Journalismus und das kann auch in Print nicht stattfinden. Da ist vielleicht der Podcast dann doch vielleicht das bessere Werkzeug zu, um auch Emotionen so ein Stück weit zu transportieren. Und ich weiß aus dem ein oder anderen Gespräch mit dir, dass du in der Tat ein sehr emotionaler Mensch bist. Und deshalb einfach für mich jetzt nochmal wichtig und vielleicht auch für die Menschen da draußen die Frage aus der Draufsicht heute. Kannst du sagen, was so dein größter Fehler bisher beim FC war und was ist deiner Meinung aber auf der anderen Seite auch gut gelaufen? Also da geht es natürlich dann schon eher so ein bisschen klar um den Sportmanager, aber auch, dass wir so ein bisschen mehr eine Temperatur für den Menschen, Christian Keller, kriegen.
Also ich hatte am Anfang bei einer Frage von dir gesagt, was ich am Anfang wusste, aber nicht fühlen konnte. Und das würde ich auch gerne in die Frage nach dem größten Fehler mit einbringen. Ich habe gesagt, ich konnte noch nicht erfühlen, was der Club hier den Menschen tatsächlich bedeutet. Ich wusste, welche hohe Relevanz er hat, wie er verankert ist. Aber das zu spüren und was diese hohe Bedeutung dann mit dem Menschen macht und wie sich das dann auch wieder auf das Innenverhältnis hier überträgt, die Mitarbeiter allen voran, die Spieler, das war mir am Anfang so in diesem Umfang nicht klar. Und wenn man jetzt an dem Kader eines kritisieren mag, dann ist es aus meiner Sicht das Folgende, was ich hätte auch sehen können, aber dann auch erst lernen musste. Der Kader hatte die Qualität, um auch in der Bundesliga zu bleiben. Der hätte auch 12., 13., 14. werden können. Aber wir hatten sehr, sehr viele junge Spieler und wir hatten sehr, sehr viele Spieler, die sich dann auch von dem Großen drumherum, von dieser Wucht so ein Stück weit, wenn ich jetzt sage, erschlagen lassen, wäre das vielleicht zu stark formuliert, aber die das halt auch emotional mitgenommen hat, obwohl die Unterstützung groß war, weil die eines auf keinen Fall wollten, dass sie diejenigen sind, die den FC wieder in die zweite Liga führen. Und dann einzuschätzen, was der Standort mit der emotionalen Stabilität auch einer Mannschaft machen kann, das war mir am Anfang in diesem Umfang so nicht klar. Und da würde ich heute sicherlich das ein oder andere anders justieren, als dass ich das in der Vergangenheit gemacht habe.
Trotzdem aber auch die Frage, was ist gut gelaufen deiner Meinung nach, auch mit breitem Kreuz ruhig?
Ja, also ich tue mir es tatsächlich ein bisschen schwer damit, die Frage zu beantworten, weil ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jemand hören will, was gut gelaufen ist. Wir sind in die zweite Liga abgestiegen, das vollkommen zu Recht. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und dann ist auch Kritik erstmal gerechtfertigt. Jetzt möchte ich nicht dagegen halten, weil das wäre dann tatsächlich mein Hauptpluspunkt zu erwähnen. Wir waren in einer beinahe Insolvenzsituation, waren ein ganz großer Sanierungsfall und haben das in Rekordzeit gedreht. Vielleicht sogar etwas zu schnell dann jetzt in der Nachbetrachtung. Und das ist nicht einfach so passiert. Da haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere richtig gemacht. Aber es ist uns nicht gelungen, das mit sportlicher Stabilität in Einklang zu bringen. Und deshalb möchte ich es jetzt eigentlich auch nicht weiter ausführen. Ne? Weil können wir gerne mal drüber reden, wenn wir auch wieder sportlich auf dem grünen Nenner sind oder auf dem grünen Zweig, weil am Schluss ist der Sport das, was zählt.
Vielleicht finden wir die Möglichkeit tatsächlich in einer anderen Episode FC Insight das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aufzuarbeiten. Das wäre ja schön. Lasst uns aber jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen. Werner Ecki, vielleicht an euch beide mal die Frage, was erwartet ihr denn jetzt von Christian in Sachen Trainer, in Sachen Kader? Da gibt es ja wohl einige, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung. Jetzt sind wir dann auch wieder im Profibusiness. Sagt doch mal, wie ist da eure Marschroute? Ecki vielleicht mal.
Also zunächst mal ist so, dass wir vor einigen Jahren noch einen Kader hatten mit einem größeren Rucksack, wo wir viele Spieler hatten, dessen Gehälter hoch waren, die nicht gespielt haben, teilweise nicht im Kader waren, die auch schwer zu verleihen waren für das Gehalt, was sie an der Stelle empfangen haben. Das wurde aufgeräumt. Jetzt haben wir einen gut strukturierten Kader, womit wir nach vorne hin gut arbeiten können. Das ist schon mal an der Stelle eine Ausgangsbasis, wo wir uns im Vergleich zur Vergangenheit wesentlich verbessert haben. Was wünschen wir uns jetzt von Christian Keller? Zum einen natürlich, dass er schnellstmöglich, aber auch hier gilt Sorgfalt vor Zeit, den richtigen Trainer findet, der zu unserer Spielidee passt, der zum ersten FC Köln passt und der uns schnellstmöglich in die erste Liga zurückbringt. Aber wir wünschen uns auch, dass er bei sich bleibt und die hochkomplexen, schwierigen Verhandlungen souverän im Sinne des ersten FC Köln führt. Das ist insofern sehr schwierig, weil natürlich auch die Spielerberater die Situation rund um den ersten FC Köln und die Transfersperre kennt. Und wir sind deshalb den Kader durchgegangen und haben nach gemeinsamen, pragmatischen Lösungen gesucht, die Christian Keller in die Gespräche auch einfließen lassen kann. Aber wir wünschen uns, dass er die Entscheidungen langfristig im Sinne des ersten FC Köln an der Stelle trifft. Wenn wir das machen und bei unserem Weg bleiben, bei unserer Strategie bleiben, die wir ausgearbeitet haben, wo wir in vielerlei Dinge auf dem richtigen Weg waren, dann werden wir in die Erfolgsspur zurückkehren und langfristig die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben.
Tja, Werner, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, wenn ich auf den Kader schaue, dann zeichnet der sich ja oder wird er sich dadurch auszeichnen, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, und das sind zum Teil sehr junge, sehr begabte Spieler, klarkommen müssen. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Trainer finden, dem es gelingt, in diesen jungen Spielern das Feuer zu entfachen, die zu einem Team zusammenzuschweißen, was dann für diesen tollen Verein durchs Feuer geht. Klar kann man nicht sich jetzt hinstellen und sagen, oh, alles schwierig. Das ist nicht meine Natur, sondern ich sage, darin liegt eine große Chance und die Chance müssen wir nutzen.
Christian, da drängt sich natürlich die Frage auf, wer wird denn jetzt nun der neue Trainer? Gibt es Spieler, die sicher bleiben? Wie soll der Kader verstärkt werden? Also was kannst du uns schon mit auf den Weg geben?
Also die wichtigste Thematik ist sicherlich, wer wird neuer FC-Trainer? Ich kann die Antwort heute noch nicht geben. Ich kann nur sagen, dass wir in den Gesprächen und im Entscheidungsfindungsprozess schon ein gutes Stück fortgeschritten sind, hatten die vergangene Woche genutzt, um auf Basis des Anforderungsprofils dann nochmal Trainer im Detail zu checken, auch mit den Trainern Gespräche zu führen, sind jetzt schon in der nächsten Gesprächsrunde, so dass ich recht hoffnungsfroh bin, dass wir dann wirklich auch zeitnah zu einem Abschluss kommen werden und einen neuen Trainer präsentieren können. Dann deine Frage nach dem Kader. Ja, wir haben ja schon den ein oder anderen Spieler jetzt bekannt gegeben, der sich hier klar zum FC bekennt. Ich nenne namentlich Marc Uth, der als erstes dran war. Dann würde ich auch gerne Jan Thielmann hinzufügen, der als zweites ein Commitment abgegeben hat, hier bleiben zu wollen, trotz der Möglichkeit, sich verändern zu können. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass da in den nächsten Tagen und Wochen nochmal der eine oder andere hinzukommt.
Wow, okay. Die Personalie Jan Thielmann ist neu und dann auch ein Stück weit jetzt exklusiv in dem Podcast. Das ist, glaube ich, eine sehr gute und tolle Nachricht. Auch sicher einer der Publikumslieblinge in Köln. Ganz, ganz toll. Vielleicht Frage an Christian und Ecki. Wie kann der Aufstieg so schnell wie möglich denn in Realität gelingen? Also was genau tut ihr dafür und was sind die Gewürze, um das zu realisieren?
Ja, also tatsächlich haben wir gerade über die Gewürze schon gesprochen. Die wichtige Zutat ist der Trainer beziehungsweise das gesamte Trainerteam und die zweitwichtige Zutat ist die Mannschaft. Und wir suchen jetzt vielleicht, um das Anforderungsprofil nochmal zu skizzieren, einen Trainer, der zu den FC-Werten passt, der zu unserer neu definierten FC-Spielidee passt, der aber auch in der Lage ist, eine ganz, ganz klare, strukturierte, konsequente Mannschaftsführung hinzubekommen. Und das, was Werner gerade gesagt hat, natürlich auch Lust drauf hat und die Kompetenz, mit jungen Spielern zu arbeiten, weil wir brauchen nicht drum herum reden. Durch die Transfersperre werden mehr junge Spieler den Weg in den Lizenzkader finden, als es üblicherweise in einem Sommer der Fall ist. Das kann auch eine Chance sein. Dazu brauchen wir aber auch einen Trainer, der dazu Lust hat und nochmal, der es auch kann und das schon nachgewiesen hat. Und wenn wir die Zutaten gut mischen, gutes Trainerteam, Kader, Spieler halten, wie wir gerade schon besprochen haben, und dann noch junge dazu tun, dann kommen die Leihspieler noch zurück, dann kann da schon ein Kader bei rumkommen, der auf unser Saisonziel schnellstmöglicher Wiederaufstieg positiv einzahlen kann.
Okay, dann haben wir die Frage auch geklärt. Dann aber eine, die ja schon sehr in sehr Richtung Zukunft geht und die, ich bin ehrlich, ein bisschen auch was natürlich mit Sehnsucht zu tun hat und vor allen Dingen auch mit der Sehnsucht der Fans. Wie werdet ihr denn jetzt alle zusammen alles sportlich optimieren, um den FC nachhaltig in der ersten Liga dann irgendwann oder gar in Europa zu positionieren? Das ist ja wirklich eine Sehnsucht, glaube ich, die wirklich bei jedem eingefleischten FC-Fan ganz klar irgendwo auch im Kopf und im Herz ist. Ecki, vielleicht die Frage an dich mal.
Also, das ist ein bisschen vermessen, wo man gerade abgestiegen ist, aber ich würde trotzdem behaupten, dass wir viele Strukturen so eingeführt haben, dass sie uns den Weg zu einer Etablierung in der ersten Liga und dann bist du immer mal in der Lage, um Europa mitzuspielen, gesetzt haben. Ja, ich habe eben schon mal angesprochen, die Verzahnung zwischen Nachwuchsleistung und Profikader. Dann im Scouting haben wir uns wesentlich weiterentwickelt, sowohl personell als auch strukturell. Dann haben wir natürlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen auch geschaffen, dass wir organisch, also ohnehin Zunahme von externem Geld oder Investorengeld, uns in zweistellige Millionenbeträgen schon verbessert haben. Dazu werden wir im dritten Teil des Podcasts und auf dem Mitgliederstammtisch auch weitere Ausführungen an der Stelle machen. Und dann muss uns natürlich auch gelingen, wieder so viel Vertrauen in Vorstand und Geschäftsführung herzustellen, dass wir in den ersten Spielen in der zweiten Liga dann wieder das Stadion im Rücken haben. Das versuchen wir mit möglichst transparenter Kommunikation mit solchen Podcasts, mit dem Mitgliederstammtisch und hoffen, dass wir da viele der sehr komplexen Zusammenhänge auch an der Stelle gut erklärt haben, sodass wenn wir im Teil 3 des Podcasts der erklärten wirtschaftlichen Erfolge, die wir in der Strategie haben, konsequent weiter fortsetzen, die Grundvoraussetzungen erfüllt haben.
Christian, von deiner Seite aus noch?
Also kann ich wenig hinzufügen. Der Ecki hat die wichtigsten Faktoren genannt, möchte aber schon einmal unterstreichen, also nicht, du musst die Frage so stellen, aber wir sind jetzt nicht vermessen, wir sind jetzt gerade abgestiegen und das sollte man mal mit aller Bescheidenheit und Demut da mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und nicht schon wieder irgendwelche Luftschlösser bauen, weil die tun uns nicht gut.
Hat aber gut getan, mit euch zu sprechen. Vielen Dank und besten Dank für diese Folge. Mein Name ist Mike Kleiss und wir hören uns wieder dann mit einer Standortbestimmung und einer wichtigen Frage. Bei all dem Schmerz des Abstiegs, was ist bisher wirklich gut gelaufen? Was wurde hinter den Kulissen geplant und was wird weiter umgesetzt? Und vor allen Dingen, was läuft komplett anders als vielleicht in den letzten 30 Jahren? Wird eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Freue mich drauf. Klickt euch auch dann gerne wieder rein.
Erster FC Köln Insight.